Studis. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es geht immer noch um die Vorlesung Galois-Theorie und diesmal speziell um Kapitel 6. Und zwar um den Teil, der sich mit endlichen Körpern beschäftigt. Da möchte ich ein paar der Ideen genauer erklären, möchte noch was zu endlichen Untergruppen von multiplikativen Gruppen von Körpern sagen und so weiter. Also auch nochmal so ein paar Dinge wieder ranholen in die Erinnerung aus der Algebra, die ich da besprochen habe, vielleicht nicht so ausführlich, vielleicht auch nicht in jeder Algebra-Vorlesung, die ich gehalten habe, oder vielleicht haben Sie die Algebra ja auch woanders gehört. Um sowas geht's jetzt. Denn das ist eine wichtige Anwendung von der Theorie von Zerfällungskörpern, die wir bisher entwickelt haben. Und darauf möchte ich jetzt noch ein bisschen näher eingehen. Es geht los mit den nochmal so mit Nullstellen, einfache, mehrfache. Da gibt's das Beispiel 6, 10, wo das nochmal wiederholt wird. Da ist ein Polynom gegeben mit nur zwei verschiedenen Nullstellen. Die eine kommt einfach vor, die andere doppelt. Und was wir dann danach machen wollen, ist, dass wir Kriterien entwickeln, wie man mehrfache Nullstellen finden kann. Lemma 6.11 geht da so einen Schritt in die Richtung, da benutzen wir die formale Ableitung eines Polynoms, um eine mehrfache Nullstelle zu erkennen. Da kommt die Herznotation. Für die, die das nicht kennen, möchte ich die Herznotation noch mal kurz erklären. Es passiert häufiger mal in Vorlesungen oder in der Literatur, dass Leute eine Abkürzung verwenden, ohne die wirklich zu erklären. Und die Abkürzung ist zum Beispiel so gemeint, na, ich habe jetzt die 1 des Körpers und ich addiere die, sagen wir mal, dreimal zu sich selbst und dann schreiben die Leute 3 mal 1. Das Problem ist aber, dass die 3, die da gemeint ist, eine natürliche Zahl ist und die 1 des Körpers ist die 1 des Körpers und es ist überhaupt nicht klar, was mit diesem 3 mal 1 dann gemeint ist, denn es wird nicht erklärt, wie man natürliche Zahlen und die 1 in diesem Körper verknüpft. Dieses Mal aus dem Körper kann es ja nicht sein, es sei denn, der Körper ist zum Beispiel Q oder sowas und die 3 liegt da wirklich drin. Und damit habe ich ein Problem. Ich habe ein Problem damit, wenn das nicht erklärt wird, was da gemeint ist. Und die Herznotation ist eine Möglichkeit, sich daran zu erinnern, dass das, was da passiert, erklärt werden muss. Ich benutze in der Situation, die ich gerade geschildert habe, die Herznotation. Ich würde also dann schreiben 3 Herz 1 des Körpers. Und damit ist gemeint, dass ich 1 des Körpers plus 1 plus 1, also insgesamt 3 mal hinschreibe. Das gleiche kann man auch machen mit additiven Inversen, indem man dann negative Zahlen benutzt. Dann kann ich zum Beispiel schreiben minus 3 Herz 1 des Körpers und dann meine ich minus 1 des Körpers, minus 1 des Körpers, minus 1 des Körpers. So, das Prinzip ist hoffentlich klar. Und ich habe auch nochmal motiviert, warum ich das so mache. Man kann natürlich bei der Notation schlampen, aber ich finde es schwierig, wenn man das macht in Grundlagenvorlesungen, wo noch nicht allen Studis klar ist, was jetzt diese schlampige Notation, die da steht, bedeutet und wo sie, wenn man sie fragen würde, vielleicht noch nicht in der Lage wären, korrekt zu erklären, was da gerade passiert. Das ist die Herznotation und die brauchen Sie im Beweis von Lemma 6.11. Dann kommt Lemma 6.12 und da möchte ich nochmal kurz den Beweis mit Ihnen wiederholen. Da steht, dass jede endliche Untergruppe der multiplikativen Gruppe eines beliebigen Körpers zyklisch ist und da sprechen wir jetzt einfach nochmal kurz drüber. So, wir haben jetzt also so einen Körper K, K ohne 0 mit mal ist die multiplikative Gruppe und jetzt nehmen wir uns eine endliche Untergruppe her, die nenne ich einfach mal G und wir zeigen, dass G zyklisch ist. Okay, wie machen wir das? Wir nehmen uns Polynome her und zwar fangen wir an mit irgendeiner natürlichen Zahl D und betrachten das Polynom x hoch D minus 1 des Körpers. Das ist ein Polynom aus kx und dieses Polynom hat jetzt in k höchstens d Nullstellen. Das ist einfach Wissen, was wir über Polynomringe haben. Na okay, dann kann ich doch jetzt mal sagen, ich nehme mir n her. N ist die Mächtigkeit der Gruppe g, die Ordnung der Gruppe g. Und für alle Teiler d von n kann ich mir jetzt so ein Polynom angucken, x hoch d minus 1. Und dann definiere ich n von d als die Menge der Nullstellen. So. Wir haben uns klar gemacht, dass das Polynom in K höchstens D Nullstellen haben kann. Wenn ich jetzt also die Menge N von D der Nullstellen dieses Polynoms in der Gruppe, also in dieser Untergruppe G mir angucke, G ist eine Teilmenge von K ohne 0, dann weiß ich, dass ich da höchstens D Elemente finde. Denn alle Elemente in der Menge n von d sind Nullstellen des Polynoms x hoch d minus 1. Da kann es höchstens d Stück geben in k, insbesondere in g. Also habe ich da so eine Einschränkung. Was machen wir als nächstes? Wir nehmen uns die Primzahlen her, die die Gruppenordnung teilen. Mit Gruppenordnung meine ich jetzt die Ordnung von g. Sagen wir mal p1 bis pk sind diese paarweise verschiedenen Primzahlen, die da vorkommen. Und dann kann ich mir doch Sylow-Untergruppen hernehmen zu diesen Primzahlen. Satz von Sylow aus der Algebra kennen wir. Da nehmen wir uns Untergruppen her von Primzahlpotenz, derart, dass diese Primzahlpotenz die größte ist, die überhaupt die Ordnung der Gruppe teilt. Das kann ich jetzt für alle Primzahlen machen, die die Ordnung von g teilen. Und dann kann ich also jetzt die Gruppe schreiben als Produkt ihrer, also die Gruppenordnung kann ich schreiben als Produkt der Ordnungen dieser einzelnen Sylow-Gruppen, jeweils zu diesen verschiedenen Primzahlen. Was wissen wir noch? Na, wir wissen nach der Definition von Körpern, dass die multiplikative Gruppe eines Körpers immer abelsch ist. Und in abelschen Gruppen ist jede Untergruppe ein Normalteiler. Insbesondere sind dann diese Sylow-Gruppen, die wir gefunden haben, Normalteiler. Und dann gibt es also zu jeder Primzahl immer nur eine Sylow-Gruppe. Jetzt kann ich g als Produkt dieser Sylow-Gruppen schreiben. Die Sylow-Gruppen haben paarweise teilerfremde Ordnung, weil die ja zu verschiedenen Primzahlen gehören. Dann kann ich die Gruppe also als direktes Produkt schreiben. Und jetzt gucke ich mir für eine Primzahl mal ein bisschen genauer an, was da passiert. Sei jetzt P so eine Primzahl, die die Gruppenordnung teilt, groß P, eine dazugehörige Sylow-Untergruppe von G, dann sind diese ganzen Primzahlen, die wir betrachten, ja immer Teiler von N, Teiler von der Gruppenordnung. Das heißt, P teilt N und es gibt für P so eine Nullstellenmenge, die wir ganz am Anfang definiert haben, N von P. In dieser Nullstellenmenge liegen höchstens P-Elemente drin, das haben wir am Anfang geklärt. Und jedes Element der Ordnung P, und sowas gibt es mit dem Satz von Cauchy, ist eine Nullstelle dieses Polynoms x hoch p minus 1 des Körpers gleich 0. Das heißt, dass wir jetzt schon Nullstellen gefunden haben. Diese Nullstellen kommen aus der Gruppe G, also insbesondere aus dem Körper K, liegen also in dieser Nullstellenmenge n von p drin. Und was haben wir da jetzt gemacht? Wir haben uns ein Element der Ordnung p hergenommen. Dieses Ding ist eine Nullstelle, alle Potenzen davon sind Nullstellen, aber dann haben wir ja insgesamt schon p Stück. Und gleichzeitig war die Nullstellenmenge in ihrer Größe nach oben durch p begrenzt. Also haben wir jetzt alle p-Elemente gefunden in k, die Nullstellen von diesem Polynom sind, x hoch p minus 1. Aha, das heißt, wir kennen die Nullstellenmenge. Die Nullstellenmenge ist einfach genau das Erzeugnis dieses kleinen Elements, nennen wir es a, aus g mit Ordnung p. Ja gut, aber das heißt jetzt, dass die Gruppe G nur überhaupt eine Untergruppe der Ordnung P haben kann, denn wenn es da noch mehr gäbe, noch andere, dann müssten die ja auch wieder zu dieser Nullstellenmenge beitragen. Aber die Nullstellenmenge haben wir schon vollständig hingeschrieben. Gut, das heißt dann, da muss man jetzt noch ein bisschen mehr wissen über endliche abelsche Gruppen. Daraus folgt jetzt, dass die P-Sylow-Untergruppe groß P von G zyklisch ist. Denn wenn sie nicht zyklisch wäre, dann müsste man da mehrere Untergruppen der Ordnung P finden können. Jedenfalls gilt das für ungerade Primzahlen. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, dass die Primzahl 2 ist und dass die P-Sylow-Untergruppe eine Quaternionengruppe ist. Das sind alles Dinge, die wir nochmal genauer besprechen können, wenn Sie das wollen. Wichtig ist einfach nur, ach so genau, das geht hier nicht, weil die Gruppe abelsch ist. Da kommt so eine Quaternionengruppe nicht vor. Aber ich wollte das trotzdem erwähnen, denn es stimmt nicht allgemein, dass die Existenz von nur einer Untergruppe der Ordnung P dazu führt, dass die Gruppe zyklisch sein muss. Für die Primzahl 2 gibt es noch die Ausnahme Quaternionengruppe. Aber die sind nicht abelsch und deswegen kommt hier tatsächlich nur der Fall vor, dass die ganze Gruppe zyklisch ist. Jetzt haben wir also G geschrieben als direktes Produkt von lauter zyklischen Sylow-Untergruppen und dann ist die Gruppe G insgesamt zyklisch. Das kann man zum Beispiel zeigen, indem man sich für alle diese Sylow-Untergruppen jeweils ein erzeugendes Element hernimmt, die alle multipliziert mit der Gruppenmultiplikation und das Element, was dann da rauskommt, das kann man als Erzeuger für die ganze Gruppe G nehmen. Also es geht zyklisch. So, das war nochmal ein Ausflug in Algebra, Gruppentheorie, Nullstellen von Polynomen. Und damit haben wir jetzt Lemma 6.12 bewiesen. Dann erinnere ich nochmal an Primkörper. Der Primkörper eines Körpers ist der Durchschnitt aller Teilkörper. Und da haben wir in der Algebra gezeigt, dass so ein Primkörper Charakteristik 0 hat oder als Charakteristik eine Primzahl hat. Das haben wir uns überlegt. Dann, naja, bei endlichen Körpern ist dann jetzt klar, was passiert. Da kann die Charakteristik nicht null sein, denn ansonsten wäre der Primkörper isomorph zu Q. Bei endlichen Körpern wissen wir jetzt also, dass der Primkörper als Ordnung eine Primzahl hat und diese Primzahl gibt dann auch die Charakteristik des großen Körpers an. Als nächstes zeigen wir, und zwar mit Hilfe der Tatsache, dass endliche Untergruppen von multiplikativen Gruppen von Körpern zyklisch sind, dass die Erweiterung, die wir bekommen, wenn wir einen endlichen Körper über den Primkörper betrachten, dass die immer einfach ist. Da nimmt man sich einfach so ein erzeugendes Element für die multiplikative Gruppe und fertig ist das. Dann in den nächsten Lemmata schauen wir uns an, was wir über endliche Körper wissen mit vorgegebener Anzahl von Elementen. Zum Beispiel sehen wir in Lemma 6.14 schon, wenn wir uns zwei Körper mit der gleichen Elementeanzahl vorgeben, dann müssen die sofort isomorph sein als Körper. Das heißt also, dass wenn wir einmal die Existenz von Körpern einer gewissen Größe haben, dann haben wir auch sofort eine Eindeutigkeit, jedenfalls bis auf Isomorphie von Körpern. Das mit der Existenz müssen wir aber noch klären. Und das machen die Lemmata 6.15 und das Lemma 6.15 und Satz 6.16. In Lemma 6.15 sehen wir, dass man Teilkörper von K charakterisieren kann als Nullstellenmengen von Polynomen. Und das ist der Zusammenhang zu Zerfällungskörpern, denn in Satz 6.16 benutzen wir dann Zerfällungskörper, um zu zeigen, dass es für jede Primzahlpotenz einen Körper gibt, dessen Anzahl der Elemente genau diese Primzahlpotenz ist. So, das ist Satz 6.16. Dann in Satz 6.17 klären wir, was los ist mit Teilkörpern. Und das Resultat, was da steht, ist wirklich sehr stark. In dem Moment, wo wir einen endlichen Körper haben und die Anzahl der Elemente kennen, wissen wir dann auf einmal alles. Denn indem wir uns geeignete Zerfällungskörper angucken, also geeignete Polynome mit der richtigen Form, so wie wir das in der Konstruktion gemacht haben, können wir alle Teilkörper genau identifizieren und wir sehen, dass es Teilkörper gibt, genau für diejenigen Primzahlpotenzen, bei denen der Exponent, der oben steht, ein Teiler ist von dem Exponenten, der da bei dem großen Körper steht. Und ich möchte es an einem Beispiel klar machen. In Beispiel 6.18, da gucken wir uns ja einen Körper an mit 2 hoch 5 Elementen. Wir wissen, dass es so einen Körper gibt. Wir wissen, dass der bis auf Isomorphie eindeutig bestimmt ist. Wir könnten jetzt uns also auch eine Konstruktion überlegen und dann hätten wir so einen Prototyp für diesen Körper. Und wir wissen ganz genau, was es für Teilkörper gibt. Und wir könnten die jetzt sogar noch charakterisieren über Polynome, derart, dass dann diese Körperelemente genau die Nullstellen dieser Polynome sind in dem großen Körper. Bei 2 hoch 5 gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und eine Prüfungsfrage dazu könnte also sowas sein wie, gibt es einen Körper mit 2 hoch 5 Elementen? Ja, gibt es. Erklären Sie mal kurz, wie man den konstruieren kann. Ja, okay. Kann es sein, dass der einen Teilkörper hat mit 2 hoch 3 Elementen? Und dann ist jetzt völlig klar, nein. Denn 2 hoch 3 ist zwar ein Teiler von 2 hoch 5, aber 3 ist kein Teiler von 5. Das heißt, dass diese Bedingung aus dem Satz verletzt ist und dementsprechend gibt es da keinen solchen Teilkörper. Beim Beispiel 2 hoch 10 sehen wir, dass es ein bisschen interessanter ist. Da gibt es ein paar mehr Teilkörper als nur den Primkörper und den großen. Und es ist einfach völlig klar, wie man diese möglichen Ordnungen von Teilkörpern bekommt. Das ist das Schöne an diesem Kriterium. Das ist sehr einfach anzuwenden und Vorsicht, das ist anders als bei Gruppen. Diejenigen, die schon ein bisschen mehr Gruppentheorie gehört haben, bei P-Gruppen weiß man, dass da für jeden Teiler der Gruppenordnung auch immer eine Untergruppe existiert. Dass es bei endlichen Körpern so nicht funktioniert, liegt daran, dass man in einem Körper ja zwei Strukturen hat, zwei Gruppenstrukturen. Einmal die für die additive Gruppe und dann noch die für die multiplikative Gruppe. Und beides muss passen. Und wenn man jetzt quasi das Resultat für P-Gruppen übertragen würde, dann bekäme man da entsprechende Teilstrukturen, aber eben nur für die Gruppe mit der Addition. Und die multiplikative Gruppe des Körpers wird dabei nicht berücksichtigt. Wenn man die auch noch berücksichtigt, dann geht was verloren und dann bleiben nur genau die Teilkörper übrig, die wir da sehen. Das ist alles, was ich zu dem Thema erstmal sagen möchte. Es lohnt sich total, sich das Beispiel anzugucken mit dem Körper mit 9 Elementen und wie es da gebastelt wird, weil es nämlich zeigt, wie man bereits bekannte Konzepte aus der Algebra, zum Beispiel diese Idee mit den ganzen gaußschen Zahlen, benutzen kann, um endliche Körper zu basteln. Genauso kann man das wunderbar mit Polynomringen machen und mit irreduziblen Polynomen und dann so Faktoringen. einfach mal selber ein bisschen basteln, denn man kann sich endliche Körper häufig besser vorstellen, wenn man mal ein paar solche Konstruktionen gesehen hat. Ja, dann schließt das Ganze mit dem sogenannten Frobenius-Automorphismus. Den habe ich da mit reingenommen, weil ich finde, dass der zur algebraischen Allgemeinbildung gehört. Der spielt im Laufe der Vorlesung keine so große Rolle mehr. Aber da passt es gut hin zu den endlichen Körpern. Der spielt eine Rolle, wenn man sich für endliche Gruppen interessiert, die mit Hilfe von Körpern und Vektorräumen definiert werden. Da kommt er rein. Und wenn Sie dazu mehr wissen wollen, dann sagen Sie Bescheid. Das ist dann aber auf jeden Fall eine andere Folge. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Podcast-Folge wird dann, wenn es keine Sonderwünsche gibt, mit einem der späteren Kapitel, Kapitel 7 oder so, zu tun haben. Bis dann!